Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Robin Hood Talk im Kuhstall. Und heute sprechen wir ganz zum Namen des Podcasts passend anlässlich des Tag der Kuh. Der ist immer am zweiten Freitag im Juli. Das ist dieses Jahr der 12. Hi Marian, wie geht's?
Hallo Jakob, mir geht's gut und dir?
Super, ja danke, mir auch.
Heiß ist es.
Ja, sehr heiß.
Wahrscheinlich auf der ganzen Welt momentan.
Ja. Wir wollen euch ein bisschen einen Überblick geben über einerseits die kulturelle Bedeutung der Kuh, die hat eine sehr lange Geschichte, und dann vermehrt auf das Nutztier, das sogenannte Nutztier-Kuh eingehen, wird dafür sehr viel benötigt, von Milch über Käse, Joghurt bis zum Fleisch und zu den Zuchtbullen. Dann ein bisschen über das soziale Verhalten und dann wirklich spezifisch reingehen in Rinder in Österreich und die Milchproduktion in Österreich und auch wie das mit dem Bolzenschuss zum Beispiel ist bei der Betäubung und bei der Schlachtung dann und ein paar Statistiken über den Verzehr geben. Und vielleicht auch noch ein paar Alternativen und Gedankenanstöße geben.
Ja, der Tag der Kuh ist ja eigentlich ein wichtiger Tag. Kühe sind ja so gut wie weltweit genützt für eben, wie der Jakob schon gesagt hat, Milchproduktion, Fleischproduktion, Lederherstellung. Also früher war man ja reich, wenn man eine Kuh im Stall hatte. Mhm. Aber auch diese Kühe sind sehr sensible Tiere, gerade die Mütter mit ihren Kindern, wo die Kinder dann weggenommen werden, darauf gehen wir später noch ein. Darum ist es eigentlich toll, dass es für diese Tiere einen Feiertag sozusagen gibt, der dafür stehen soll, dass man entweder weniger Rindfleisch zu sich nimmt und weniger Milchprodukte und am besten gar keine. Also wir sagen ja immer wieder, die vegane Lebensweise ist eigentlich die beste Lösung für Mensch und Tier. Die Kuh ist ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich die älteste Form von Reichtum gewesen. Und jetzt, also in diesen Zeiten, basiert die Rinderhaltung, also ist die Basis einer milliardenschweren Industrie auf der ganzen Welt. Aber diese Tiere sind auch heilig. Und Jakob, du warst ja einmal in Indien und du kannst uns sicher erzählen, wie die Kühe dort leben.
Genau, also in Indien ist die Kuh eben heilig. Sie steht so ein bisschen als Repräsentation einerseits für Wohlstand und auch für Liebe der Mutter Natur. Und Indien ist ja das Land mit der höchsten Rate an Vegetariern, nämlich über 35% der Bevölkerung. Dort sind Vegetarier. Das Land mit der zweitmeisten ist übrigens Mexiko, habe ich auch nicht gewusst. Und das kommt eben aus dem Hinduismus. Da wird, ähnlich wie beim Buddhismus, wird gesagt, man soll Leid vermindern und verhindern. Und deswegen sind viele der Hinduisten sind Vegetarier. Und es werden die Kühe aber trotzdem gehalten, und zwar eben um Milch zu liefern. Und nachdem die Milchkühe dann ihre paar Jahre abgearbeitet haben, wo sie Milch geben und wann die Milchleistung dann nachlässt, werden die ausgelassen und ziehen dann frei in den Städten herum. Es ist nämlich so, dass laut indischem Gesetz dürfen die Kühe oft nicht geschlachtet werden. Da macht man quasi als Alternative, dass man sie eben freilässt und die dann in der Stadt herumziehen. Die werden dann oft von den Bewohnern gefüttert der Stadt und verenden dann leider auf der Straße. Und natürlich ist auch dann die Krankheitsverbreitung ein ziemliches Problem, weil die halt wirklich frei herumziehen und im engen Kontakt mit der Bevölkerung und mit den anderen Kühen stehen und auch mit Streunerhunden und Affen und ja. Zumindest geschlachtet werden sie in Indien nicht.
Die sterben dann?
Die sterben dann auf der Straße. Genau, entweder natürlich oder in Indien ist sehr viel Verkehr, das heißt vielleicht, es werden natürlich auch welche zusammengeführt.
Genau. Und die toten Kühe werden aber schon weggeräumt?
Die werden dann von den Staatsverwaltungen weggeräumt und verbrannt meistens oder eingegraben.
Mhm. Ja, bei uns schaut es ja ein bisschen anders aus oder eigentlich völlig anders. Fleisch- und Milchproduktion sind die zwei Hauptkomponenten der Rinderhaltung. Die Milchproduktion und auch die weiteren Verarbeitungsprodukte von Milch wie Käse, Schlagobers, Butter, Joghurt und sämtliches andere, was es noch gibt, Rahm, ist vergleichbar mit der wirtschaftlichen Größe des Vertriebs von Rindfleisch. Beides zusammen stellt halt leider gerade in unseren westlich orientierten Ländern den größten Teil der Nahrungsmittelversorgung dar. Mhm. Ich habe es eh schon gesagt, um den Ehrentag dieser Kuh angemessen zu würdigen, sollten wir ganz bewusst auf diese Produkte zumindest einmal einen Tag verzichten.
Genau.
Was sicher jetzt keine große Einbuße ist. Oder generell. Wir plädieren natürlich für Letzteres. Es ist eigentlich unglaublich, wie viel Rindfleisch in Österreich auch gegessen wird. Also jeder Österreicher isst im Jahr ca. 12 Kilogramm Rindfleisch. Mhm. Und wenn man das aufs ganze Leben ausrechnet, sind das 3 ganze Rinder. Also das ist schon sehr, sehr viel. Und bei den Milchprodukten sind es 115 Kilogramm pro Jahr. Das Problem dabei ist, dass halt auch unsere Rinderhaltung in Österreich noch sehr mit sehr vielen Problemen behaftet ist. Anbindehaltung gibt es immer noch. Ganz schlimm ist auch, dass die Kälber den Müttern weggenommen werden. Mhm. Dabei sind Rinder sehr intelligente und soziale Tiere und werden eben, wie gesagt, in vielen Kulturen als heilig verehrt. Die Rinder haben wirklich ein interessantes Sozialverhalten. Also speziell auch innerhalb der Herde haben sie komplexe Beziehungen. So können zum Beispiel, kann ein Rind bis zu 100 andere Rinder erkennen und sie haben auch Freunde unter ihren Herden, was echt sehr süß ist. Mhm. Und die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist ganz besonders stark ausgeprägt. Und es ist natürlich ganz schlimm, wenn dann die Kälber von der Mutter kurz nach der Geburt weggenommen werden. Also man hört dann tagelang die Schreie nacheinander, die Mutter ruft das Kind ruft die Mutter, möchte trinken. Und eigentlich ist das ganze Desaster nur für uns Menschen, weil wir eben die Milch trinken möchten und das Ganze...
Und den Käse.
Und den Käse essen und das Joghurt und so weiter. Und das Ganze ist natürlich mit einer hohen finanziellen Vorteil behaftet. Es geht eigentlich nur ums Geld und um unseren Konsum. Das Problem ist halt, überzählige Kälber, gerade wenn sie männlich sind, werden dann gleich gemäst. Also eigentlich die Milchkälber können, also manche Kälber können ja nicht als Mastkälber verwendet werden. Das heißt, die werden dann irgendwie anderwertig entsorgt oder eben gleich auf grausame Tiertransporte in die ganze Welt geschickt.
Genau, über die sprechen wir dann eher ein bisschen später noch. Über die wirklich sehr weiten Distanzen, die armen Tiere da überbrücken müssen. Ja, vielleicht sollen wir ein bisschen näher, also wirklich spezifisch auf Österreich eingehen?
Ja, eigentlich haben die Rinder in Österreich ein trauriges Leben. Es wird immer damit verbunden, dass sie auf den grünen Wiesen herumlaufen, glücklich sind, Milka-Schokolade-Rinder. Aber leider ist die Realität eine ganz andere. Wir haben ja immer noch in Österreich die Anbindehaltung. Mhm. Und zwar sind das wirklich viele, viele Rinder. Also es gibt im Jahr 2020 wurde da eine statistische Erhebung gemacht, dass 566.206 Plätze nur Anbindehalterinder sind. Also da sind betroffen Kälber, die älter als 6 Monate sind, Milchkühe, Zuchtkühe, Maststiere, Zuchtstiere und Ochsen.
Sollen wir vielleicht noch kurz darauf eingehen, was die Anbindehaltung genau ist?
Genau, da komme ich dann eh noch drauf, aber man muss sich das einmal vorstellen, also mehr als eine halbe Million Rinder dürfen laut Gesetz 9 Monate lang an der Kette oder am Strick in Österreich angebunden sein. Es hat jetzt eine neue gesetzliche Bestimmung, die wurde verabschiedet. Leider ändert sich da in der Wahrheit nicht viel. Die Anbindehaltung seit Juli 2022 sieht so aus, also ab dann gelten die neuen gesetzlichen Bestimmungen von Rindern. Da gibt es auch die entsprechende Tierschutzgesetznovelle. Und darin heißt es, Rindern sind geeignete Bewegungsmöglichkeiten oder geeigneter Auslauf oder Weidegang an mindestens 90 Tagen im Jahr zu gewähren. Mhm. Mit 1. Jänner 2030 tritt diese Bestimmung in Kraft. Also ab dann dürfen Rinder nicht mehr dauernd, also an 365 Tagen des Jahres angebunden sein. Eigentlich hat sich da nicht viel geändert, denn bisher war das schon genauso. Also das bisherige Gesetz hat nicht viel anders ausgeschaut, außer dass es damals, also im alten Gesetz, noch Ausnahmen gab, zum Beispiel technische Gründe, wenn es nicht möglich war, die Rinder eben freizulassen, wenn man keine Weiden hatte in der Nähe. Ein kurioser Punkt war auch, wenn der Halter der Tiere Angst vor den Rindern hatte, was eigentlich sehr seltsam ist, weil ein Bauer, der jeden Tag mit seinen Rindern arbeitet und zusammen ist, braucht sich sicher nicht vor seinen Rindern fürchten. Und sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Also die 90 Tage Weidegang hatten wir bis jetzt schon. Es fällt eben nur weg, diese zwingend rechtlichen oder technischen Gründe.
Man muss ja dazu sagen, dass das wirklich erst ab 2030 ist. Das ist ja auch.
Genau. Aber was ändert sich? 90 Tage dürfen sie raus. Die Anbindehaltung entspricht überhaupt nicht den Grundsätzen des Tierschutzes. 9 Monate angebunden, 3 Monate nicht angebunden. Aber was heißt das jetzt konkret? Rinder bewegen sich ja täglich und sie wollen laufen, also kann sowieso auch mit der neuen Novelle nicht von artgerechter Haltung gesprochen werden. Und außerdem wissen wir gar nicht, wie das Ganze definiert ist. Wie ist die Bewegungsmöglichkeit an den Tagen der 3 Monate zu betrachten? Bedeutet das 24 Stunden pro Tag, 24 Minuten? Also wir wissen das alles nicht. Das ist wieder so eine schwammige Geschichte, die ganz typisch ist für unser Bundestierschutzgesetz, das am Papier eigentlich recht gut ausschaut, aber wenn man dann ins Detail geht und in den Vollzug, dann hapert es wieder.
Ja.
Und besonders junge Kälber, die haben wirklich einen hohen Bewegungsdrang und man sieht ja, wie die herumhüpfen auf den Wiesen und laufen und springen. Und das dürfen sie eigentlich alles nicht. Sie sind mit einer Kette um den Hals oder fixiert zwischen zwei Eisenstangen sind die Rinder und es bleibt ihnen gerade genug Platz, um aufzustehen oder sich hinzulegen. Und wichtige Dinge wie Umdrehen, Körperpflege, soziale Kontakte sind überhaupt nicht möglich.
Sehr tragisch eigentlich. Und da kommt ja dann noch wahrscheinlich das nächste Thema, die Vollspaltenböden. Das ist ja dann das nächste Problem eigentlich schon, das da direkt dazu kommt.
Ja, in der Rinderhaltung gibt es viele Probleme. Also die Vollspaltenböden, die haben wir ja nicht nur bei den Schweinen, sondern die gibt es auch bei den Rindern. Und meistens werden Stiere und Ochsen und Kalbinnen, das sind Kühe, die noch nie geboren haben, also da 70% davon stehen auf einem Vollspaltenboden. Und wie schaut dieser Vollspaltenboden aus? Der ist aus Beton und da sind durchgängig scharfkantige Spalten, die sind 3,5 cm breit und im Abstand von 8 cm. Kot und Urin werden gleichsam durch die Spalten getreten, somit muss man den Stall überhaupt nie ausmisten. Das ist auch der Grund, warum die Rinder dann so wenig Platz haben, weil man ja nie ausmisten muss und dass der Kot und alles durchfällt, gibt man ihnen extrem wenig Platz. Also wenn man sich überlegt, ein 650 Kilogramm schweres Stier, und das ist ein Riesentier, braucht eigentlich nur eine Bodenfläche von 1,5 mal 1,8 Meter. Und das eigentlich sein ganzes Leben lang. Also Stroh gibt's auch nicht, weil es die Spalten verstopfen würde. Es sind gerade auch Kampagnen am Laufen in Österreich, um diesen Vollspaltenboden auch bei den Rindern zu verbieten. Bei den Schweinen konnten wir kleinen Erfolg verzeichnen. Die haben jetzt zumindest eine Liegefläche, aber auch mit einer Übergangszeit, die noch sehr lange ist. Es sind immer die Übergangszeiten extrem lange. Also es wird so lange Zeit gegeben, hier umzubauen, dass sich dann zwischenzeitlich schon wieder das Gesetz ändert. Also das ist generell in Österreich ein Riesenproblem.
Mir ist auf meinen Reisen in Asien aufgefallen, dass dort die Kühe sehr oft noch Hörner haben. Warum ist das eigentlich bei uns eher weniger so?
Ja, natürlicherweise hätten die Rinder klarerweise Hörner. Und die brauchen sie auch. Zum einen, um Machtkämpfe durchzuführen und sich die Rangordnung innerhalb der Herde zu erkämpfen, aber sie haben auch wichtige körperliche Funktionen, wie etwa die Wärmeregulation oder den Gasaustausch bei der Verdauung. Leider bringt die Beengtheit moderner Ställe mit sich, dass diese ranghöheren Tiere den ranghöheren Tieren nicht ausweichen können und das führt dann zwangsläufig oft zu Verletzungen. Deswegen ist man dazu übergegangen, dass man den Kälbern bereits in den ersten Lebenswochen die Hörner mit einem Brennstab ausbrennt. Das war früher sogar ohne Betäubung, durfte das durchgeführt werden. Jetzt sind diese immer noch schmerzhaften Verstümmelungen etwas entschärft worden. Also in Österreich ist die Gesetzeslage so, dass das Enthornen bei Rindern nur mehr unter folgenden Vorgaben zulässig ist. Also die Kälber müssen unter 6 Lebenswochen sein. Dann darf es ein Tierarzt oder eine sachkundige Person durchführen. Und die Enthornung muss mittels Sedierung, also einer leichten Narkose, einer Lokalanästhesie und einer postoperativen, also nach der Enthornung, wirksamen Schmerzbehandlung erfolgen. Sind die Rinder jetzt älter als 6 Wochen, dann darf die Enthornung nur mehr durch einen Tierarzt durchgeführt werden. Und dasselbe gilt natürlich auch mit der Schmerzbehandlung und der Sedierung und der Lokalanästhesie. Aber trotz allem, man kennt Tierhaltungen mit Rindern, mit Hörnern und diese Rinder sind nachweislich oft auch gesünder. Eben aus den genannten Gründen, weil das Horn natürlich auch eine physiologische Bedeutung hat.
Natürlich, ja. Sollen wir in die Milchproduktion reinschauen ein bisschen?
Also eigentlich sind wir das einzige Säugetier, das artfremde Milch trinkt. Mhm. Kein anderes Tier macht das. Dementsprechend leiden die Tiere natürlich dann für uns, weil die Rinder, also die kleinen Kälber werden der Mutterrind ja sofort nach Geburt weggenommen und landen dann in sogenannten Kälberboxen und bekommen dann nur mehr den Milchaustausch. Ja? Während wir die Milch trinken, die eigentlich für das Kind der Co-Mutter gedacht wäre. Das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Diese traumatische Trennung führt dazu, dass die, wie wir es eh schon eingangs besprochen haben, beide sehr weinen, also die Mutter ums Kind und das Kind um die Mutter. Und das Kind möchte natürlich auch die Milch trinken. Und es geht aber nicht ohne dem. Also Milch, das ist ja auch immer so eine Idee, wo die Leute glauben, naja, eine Kuh gibt immer Milch ihr Leben lang.
Naja, nein, das ist nicht so.
Eine Kuh gibt nur Milch, wenn sie ein Kind hat. Und das heißt, die Kuh muss jedes Jahr geschwängert werden und ein Kind zur Welt bekommen, damit wir unsere Milch haben. Das Problem ist dann, was passiert mit den ganzen Kälbern? Wenn das jetzt weibliche Tiere sind, werden die wiederum für die Milchindustrie verwendet. Sind es männliche Tiere, werden sie oft einfach geschlachtet oder, wie wir auch schon gesagt haben, landen auf dem Transport.
Genau.
Das ist eine enorme psychische Belastung für die Rinder. Also die sind wirklich so sensibel. Und das Ganze eigentlich nur nach 5 Jahren sind ja die Rinder völlig ausgelaugt nach der Milchproduktion.
Die haben eigentlich ein sehr kurzes Leben, gell?
Genau, ein kurzes, anstrengendes Leben und landen dann auch im Schlachthaus oder werden halt irgendwie schnell verarbeitet. Und die Kälber sind halt die ganzen ersten Lebenswochen völlig isoliert in diesen sogenannten Kälberboxen.
Ja.
Es gibt dann auch Kälber-Iglos, die sieht man ab und zu auch im Freien stehen. Das sind so, schauen aus wie Iglos, sind aber aus Plastik und die haben eine kleine Einzäunung, wo gerade ein Kalb reinpasst. Und da stehen sie eigentlich Mutterseelen allein, schon eins neben dem anderen, aber sie haben überhaupt keine Möglichkeit eines Sozialkontaktes, gar nichts. Also kein Belecken, kein Augenkontakt mit der Mutter, gar nichts.
Weil die Mutter ist ja quasi eh
zum, die Mutter ist ganz weit
zur weg Milchproduktion dann. Ganz woanders.
Genau.
Sehr tragisch, wirklich. Du hast vorher schon angesprochen, sie werden entweder, das waren jetzt die Jungen, wo du es erwähnt hast, aber es ist ja für die anderen auch nichts anderes, sie werden dann nach der Milchproduktion eigentlich im Prinzip geschlachtet oder halt müssen sich auf einen langen Transportweg machen.
Mhm.
Schauen wir uns vielleicht zuerst die Schlachtung an.
Mhm. Ja, die Schlachtung von Rindern folgt durch eine sogenannte mechanische Betäubung, das ist der Bolzenschuss. Der Bolzenschuss ist ein Gerät, das wird per Hand von der Person, die eben das Tier betäubt, an den Schädel des Tieres gedrückt. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, eine penetrierende und eine nicht penetrierende. Und die penetrierende, wird direkt an den Kopf der Bolzenschussapparat angesetzt und verursacht eine direkte Schädigung des Gehirngewebes. Das ist natürlich auch nicht so einfach, weil das Rind darf sich währenddessen ja nicht bewegen. Das heißt, es kommt in eine eigene Box, wird dort ganz eng eingesperrt, weil jede Bewegung könnte natürlich bedeuten, dass der Bolzen an einen falschen Platz eindringt und das Tier dann noch mehr verletzt. Und das ist, kann man sich vorstellen, das ist so ein Stift, der eben wirklich direkt ins Gehirn sich reinbohrt. Und bei der nicht penetrierenden Bolzenschussbetäubung wird die Schädeldecke nicht durchbrochen, da wird dann in einem gewissen Abstand dieses Bolzenschussgerät gehalten und der Bolzen wird mit Druckluft oder mittels einer Patrone auf die Schädeldecke geschossen und fährt anschließend wieder zurück. Und durch diese Erschütterung wird die erwünschte Betäubung ausgelöst, was eigentlich auch ein Wahnsinn ist und natürlich auch nicht immer funktioniert. Also es ist auch so, dass auch hier bei der Schlachtung es nicht heißt, dass die Tiere immer alle vollkommen betäubt sind.
Ja.
Weil dann kommt ja der nächste Schritt. Es wird das Tier entblutet und es wird ja an einem Bein dann hochgezogen und dann kommt der Schnitt an der Kehle, damit das Tier dann entblutet.
Also
das ist dann die Schlachtung per se eigentlich. Und der Entblutestich muss eigentlich mindestens, also spätestens nach 60 Sekunden nach dem Bolzenschuss getätigt werden.
Also der erste erfolgt der Bolzenschuss, entweder penetrierend oder nicht penetrierend. Und dann werden sie eigentlich entblutet durch einen Schnitt durch die Kehle.
Genau. Und werden halt an einem Bein hochgezogen, damit das Blut dann wirklich alles rausrinnt. Es ist ja auch, wenn wir jetzt gerade bei der Schlachtung sind, wir haben ja schon gesagt, es wird sehr viel Rindfleisch eben gegessen. Die Zahlen sind sich da nicht ganz so, zwischen 12 und 15 Kilogramm pro Kopf werden halt pro fleischessender Person bei uns in Österreich konsumiert. Und das ist schon eine große Menge. Aber es geht noch mehr. In Argentinien zum Beispiel isst man 48 Kilogramm.
Wahnsinn, ne?
Gefolgt von Simbabwe mit 40 Kilogramm und in den USA über 38 Kilogramm. Das ist schon sehr, sehr massiv.
Mhm.
Am wenigsten Fleisch isst man zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, 3 Kilogramm circa, und in Burundi mit 1 Kilogramm. Die United States Department of Agriculture Behörde diagnostiziert übrigens für das Jahr 2024 noch einen weltweiten Anstieg, einen weltweiten Verbrauch von rund 57,4 Millionen Tonnen Rindfleisch weltweit. Bei der Milch schaut es nicht sehr viel besser aus. Also wir in Österreich konsumieren 3,57 Millionen Tonnen Rohmilch. Davon ist eben der Großteil Kuhmilch. Es gibt dann noch einen kleinen Anteil von Ziegen- und Schafmilch, aber das ist wirklich eher vernachlässigbar. Leider steigt der Milchverbrauch. Der Fleischkonsum sinkt ja leicht bei uns, aber der Milchverbrauch steigt. Und natürlich auch die durchschnittliche Milchleistung der Kühe. Man muss sich ja vorstellen, das sind Hochleistungstiere, die jeden Tag Unmengen an Liter Milch geben. Also die geben ja zum Beispiel pro Jahr 7250 Kilogramm Milch pro Tier. Das ist sehr extrem. Also das sind Hochleistungskühe, die natürlich auch mit dem ganzen Hochleistungsfutter gefüttert werden muss, damit sie diesen Ertrag überhaupt bringen können. Wir haben in Österreich ca. 23.200 Betriebe und da mit diesen Betrieben werden 3,94 Millionen Tonnen Milch produziert. Also wir produzieren auch einen Überschuss. Und Milchkühe gibt es in Österreich 543.870, so laut der letzten Statistiken. Aber die Anzahl der Milchbauern hat sich innerhalb der letzten 15 Jahre halbiert. Käse essen wir auch recht flott in Österreich. 22,5 Kilogramm pro Jahr isst hochgerechnet jeder Österreicher. Und Milch wird getrunken 70,4 Liter. Also das sind
alles Wahnsinnsmengen.
Wahnsinnsmengen, ja.
Absolut.
Und wenn man sich überlegt, wenn man vegan wird, was hier eingespart wird. Also nicht nur an Tieren, die jetzt direkt dem Verzehr zugefügt werden, sondern eben auch an Milch- und Käseprodukten.
Und auch zum Beispiel halt dann das Wasser, das für die Aufzucht der Rinder gebraucht wird. Und
genau.
Auch für den Anbau der Pflanzen, für das Futter der Rinder, da hängt ja viel noch dran, an das man vielleicht zuerst gar nicht denken wird.
Also so gesehen könnten wir locker die ganze Welt gut ernähren. Und wir hätten auch einen hohen Einsparfaktor von Wasser, wie du sagst. Und auch die Schlachtung. Also Schlachthäuser brauchen Unmengen an Wasser.
Mhm. Natürlich. Ja, schauen wir uns vielleicht noch den Transport von Österreich weg an.
Ja, der Tiertransport ist auch bei uns ein leidiges Thema. Wir haben sogar in Niederösterreich eine Versteigerungshalle, wo eben Rinder wöchentlich versteigert werden. Kälber, erwachsene Rinder. Ich habe das selber gesehen, ich war bei so einer Versteigerung dabei, offiziell. Natürlich kaufen viele Landwirte ihre Rinder dort, aber es gehen auch viele auf den Transport. Also stehen auch immer wieder ausländische Lkw vor Ort. Ich habe sogar selbst einen gesehen, wo der Transport nach Weißrussland gegangen ist. Es gehen Rinder bis nach Aserbaidschan, das sind 6000 Kilometer. Und wir wissen, dass nach Moskau die Rinder nicht mehr versorgt werden, dass kein Checkpoint mehr ist. Es gibt zwar jetzt ein neues Gesetz, das besagt, die Abfertigung darf nur erfolgen, wenn die Transporteure Kameras benutzen und jede Entladung, die eigentlich vorgeschrieben ist, weil die Rinder müssen ja gewisse Pausen einhalten, die aber de facto auf diesen Wegen nie eingehalten werden, muss das fotografisch dokumentiert werden. Mhm. Was natürlich ein Witz ist, weil es niemand macht. Wer wird das ahnden, wenn das irgendwo in Russland oder in Aserbaidschan nicht mehr fotografiert wird? Unsere Amtsärzte fertigen ab und dann ist ist es eigentlich vorbei. Dann wird nicht mehr kontrolliert. Und eigentlich dürften ja nur Zuchtrinder auf den Transport gehen. Und es gab da auch schon Untersuchungen, auch von österreichischer Seite her, wie viele Rinderherden es denn in Aserbaidschan gibt. Es müssten ja viele sein, wenn sie dort nur Zuchtrinder importieren. Aber es gibt de facto keine. Also sind diese von uns deklarierten Zuchtrinder de facto Schlachtrinder. Und so wird natürlich ständig getrickst. Und die ganzen legislativen Maßnahmen greifen so gut wie gar nicht, weil es hier einfach nur ums Geld geht. Also wir haben da auch einen sehr aktiven Herrn, der schon seit Jahren die Tiertransporte beobachtet, sowohl die Tiertransporte auf der Straße als auch die auf dem Schiff. Weil es ist natürlich, auch das Schiff ist eine Katastrophe. Da gab es ja eben vor einigen Wochen dieses Schiff Al-Kuwait, das kam von Brasilien in den Irak, beladen mit 19.000 Rindern. Und das hat in Kapstadt Zwischenstopp gemacht. Und die Bewohner haben sich so beklagt, weil ihnen allen schlecht war und es hat irrsinnig gestunken in der Stadt. Und man dachte zuerst, man hat ein Problem im Kanalsystem. Aber dem war nicht so, sondern es war nur die Klappe des Transportschiffes geöffnet worden. Und da waren natürlich schon tote Rinder drinnen und der Gestank von Fäkalien und Urin war unglaublich. Aber trotz alledem ist das Schiff wieder weitergefahren bis in den Irak. Und die Tiere waren wirklich sehr krank schon und wir haben ja ein Projekt im Irak. Und ich habe unseren Tierarzt vor Ort gebeten, ob er dort recherchieren kann. Und auch im Irak war dann schon der Unmut groß, denn bei den Muslimen ist ja im Koran, steht ja, dass man einem Tier keinen Schaden zufügen darf. Sonst darf man es nicht mehr essen. Und natürlich wird diesen Tieren Schaden zugefügt. Und das greift jetzt langsam auch schon in diesen Ländern, dass man sich wirklich überlegt, ob man solche Tiere von solchen grausamen Schiffstransporten überhaupt noch nimmt.
Ja.
Weil das überhaupt nicht konform ist mit ihrem Glauben. Mhm. Also wir hoffen sehr, dass das irgendwann einmal ein Ende hat.
Es gibt ja zum Glück mittlerweile auch sehr gute Alternativen. Unserer Meinung nach die beste ist natürlich der komplette Verzicht auf tierische Produkte. Denn es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl an großartigen pflanzlichen Alternativen. Sowohl für Käse, Milch, Joghurt, aber auch sowas wie Schlagobers und Rahmsoßen und natürlich für Fleischersatz sowieso auch. Und ja, das kann vielleicht am Anfang ein bisschen unübersichtlich und kompliziert wirken, wenn man noch nie mit solchen Ersatzprodukten gekocht hat. Aber das ist eigentlich sehr einfach. Und natürlich hilft jeder Verzicht den Tieren langfristig. Wir haben auf unserer Webseite www.robinhood-tierschutz.at haben wir eine ganze Sektion mit rein pflanzlichen Rezepten. Und die meisten sind wirklich sehr einfach zu kochen. Und eben auch mit genauer Anleitung, wie es gekocht gehört. Und wir haben bisher sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Und falls ihr vielleicht auch Inspirationen sucht und mithelfen wollt, das unendliche Tierleid der Kühe zu mindern und zu verhindern, dann schaut dort gerne vorbei und probiert die Rezepte aus. Ja, machen wir zusammen den Tag der Kuh am 12.07. zu einem tierleidfreien. Dann möchte ich Danke zu dir sagen, Marian.
Ich bedanke mich auch, Jakob, und ich finde auch, wir sollten diesen Tag der Kuh am 12. Juli ausweiten auf ein Jahr der Kuh oder ein Leben der Kuh. Also bitte verzichtet drauf, wann immer es geht. Es gibt wirklich so tolle Alternativen. Man muss auf nichts verzichten. Es gibt Eis, es gibt alles schon. Also es ist vom Mozzarella angefangen. Es gibt eigentlich kein Produkt mehr, das nicht durch ein pflanzliches Produkt ersetzt werden kann. Also man muss wirklich auf nichts verzichten, aber man verzichtet auf ganz, ganz, ganz viel Tierleid. Genau. Also bitte denkt ein bisschen drüber nach und vielleicht ein bisschen weniger konsumieren, wäre schon ein großer Steinwurf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und wir freuen uns schon auf unseren nächsten Podcast.
Genau, bis bald.
Ciao.